So, guten Morgen. Wir haben jetzt mal versucht, mit einem anderen Präsentationsprogramm das Ganze zu starten. Und ich habe auch noch Videos vorbereitet, das ist ein wesentlicher Teil. Da am Anfang werden ganz interessante historische Videos ausmachen. Der Plan ist jetzt, so ein bisschen wegzugehen von den ganz technischen Dingen, die wir angeschaut haben in einzelnen Sprachen, Plattformen, ein bisschen nochmal so den Überblick zu kriegen. Also erstens mal historisch so ein bisschen einzuordnen, was ist denn Multimedia-Programmierung eigentlich? Dann auch noch so ein bisschen in Anwendungsgebiete reinzugehen, die Begriffe auch nochmal jetzt, nachdem wir so eine Vorstellung haben, worum es geht, noch ein bisschen zu präzisieren. Und vielleicht ein paar Sachen anzuschauen, die ganz allgemein für alle Entwicklungsplattformen gelten. Das sind so die drei Blöcke für heute. Das wird dann von der nächsten Vorlesung an schon wieder spezifischer werden für die einzelnen Programmiersprachen. Wird ganz stark auch das Pygame wieder in den Mittelpunkt rücken. Aber von der nächsten Vorlesung an geht es dann sozusagen durch die verschiedenen Medientypen durch. Da geht es also dann um Bilder, um Sound und so weiter. Und dort konkrete Beispiele. Ja, historischer Hintergrund ist so das erste Thema dabei. Das Interessante finde ich an dem historischen Hintergrund, wenn man jetzt überlegt, wann haben die Leute angefangen, sowas wie Multimedia-Programmierung zu betreiben, also Grafik und Sound und Interaktion in ihre Programme einzubauen. Das Interessante ist, dass das sehr früh sozusagen in der Geschichte der Informatik überhaupt ist, also relativ niedrige Jahreszahlen einfach auftauchen. Also so den richtigen Durchbruch, ich habe mal auch noch eine ausführliche Zeitlinie, aber den richtigen Durchbruch hat es natürlich erst irgendwie nach 2000 gegeben. Aber sozusagen ein Traum der Informatik war das immer, interaktiv mit Grafik zu arbeiten und sozusagen die Dinge am Bildschirm ja, so dargestellt zu bekommen, wie man es auch auf dem Papier skizzieren würde und mit denen dann direkt in der direkten Manipulation zu arbeiten. Und das erste, was Programm, das zumindest bekannt ist dieser Art, ist von einem wohl ziemlich genialen Programmierer, Evan Sutherland, gewesen, 1963. Das ist irgendwie schon beeindruckend lang her. Und das war tatsächlich schon so eine Art objektorientiertes Zeichenprogramm, bei dem es nun die Möglichkeit gab zu zeichnen mit einem Gerät, das man damals Lichtgriffel nannte. Das ist, was man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Das war eine Kathodenstrahlröhren und der Lichtgriffel ist ein Stift, mit dem man auf der Kathodenstrahlröhre sozusagen die Position des Stifts auslesen kann. Der ist mit der Steuerelektronik mit der Kathodenstrahlröhre verbunden und hat eine lichtempfindliche Zelle in der Spitze. Und die Zelle kriegt ja immer einen Blitz mit, wenn der Kathodenstrahl vorbeikommt. Das haust ja systematisch beim Bildaufbau über das Bild. Und dann weiß man im Prinzip, wenn man den Zeitpunkt hat, wann der Blitz in diesen Griffel kommt sozusagen und wenn man weiß, die Zeitbasis hat, wann der Bildaufbau gestartet wurde, kann man ausrechnen, wo der Punkt sozusagen ist auf dem Bildschirm. Und damit konnte man genauso wie mit einer Maus oder jetzt den neuen Touchscreen-Interfaces eben direkt sozusagen auf der Zeichnung manipulieren. Wohlgemerkt 1963, da war die Maus eben durchaus noch eine grobe Idee vielleicht in irgendwelchen Forschungslabor ist noch nicht mehr das. Also die kamen eigentlich so richtig erst spät, erst in den 70ern. Was auch schön war an dem Sketchpad, dass das schon wirklich so etwas Ähnliches wie Objektorientierung hatte. Also es gab das, was man in Flash jetzt zum Beispiel Symbole nennt, also eine Vorlage, von der ich einzelne Instanzen bilden kann. Es gab auch die Möglichkeit, sozusagen Dinge flexibel zu verbinden, also dass ich eine Linie habe, die sich dehnt und verdreht, wenn ich die beiden miteinander verbundenen Objekte bewege. Und es gab auch schon sowas wie Animationen. Ich habe deswegen die Videos mitgebracht, weil es dafür auch Beispiele gibt. Und ich werde meinen Versuch machen, die vorzuführen. Wir haben jetzt mal diesen Zahlton. Also was man hoffentlich so ein bisschen gesehen hat, ist, dass man dort eben wirklich interaktiv mit der Zeichnung arbeiten konnte und dass es sogar Möglichkeiten gab, sozusagen bestimmte Regeln, wie jetzt was eine bestimmte Zeichnung gestaltet werden soll, grafisch durch so eine Art Gesten anzuzeichnen. Also zum Beispiel so Querstriche zu machen, dass das jetzt gestrichelt sein soll und ähnliches. Das Ganze, wie gesagt, 1963, wenn man sich die Hardware anschaut, ist das natürlich eine gigantische Maschine, die da dahinter steht. Da sind wir weit entfernt natürlich von irgendwie sowas Ähnlichem wie im Personal Computer. Das ist ganz klar. Ja, der nächste, und ich habe vorher schon gesagt, Mäuse gab es 1963 noch nicht, die waren vielleicht in den Köpfen. So richtig aufgetaucht ist die Maus 1970 und da ist mit der Idee der Maus ist vor allem der Name Douglas Engelbart verbunden. Der hat aber noch viel mehr gemacht, als jetzt bloß die Maus zu erfinden. Der ist 1925 geboren, hat seine Doktorarbeit 1955 geschrieben. Wir sind also auch richtig tief für die Informatikverhältnisse in der Vergangenheit. Und der hat sehr stark an den Ideen gearbeitet, die in einem Artikel beschrieben waren, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, von Vannevar Bush, also einem amerikanischen Forschungsmanager einerseits, andererseits auch Visionär. Ich habe das, glaube ich, in Digitale Medien schon mal ein bisschen erzählt, dieses As We May Think, in dem die MEMEGs beschrieben waren. Das ist eine sogenannte Memory Extension, also ein System, das einem helfen soll, im Alltag sein Gedächtnis zu erweitern. Das ist was, das wir jetzt, denke ich, tatsächlich erreicht haben zu einem gewissen Grad. Also wer Zugang zum Internet hat, der braucht sich irgendwie keine großen Gedanken mehr machen, dass er jetzt irgendein Datum oder irgendwelche anderen Fakten, historisches Datum meine ich, oder irgendwelche anderen Fakten vergessen hat. Einmal schnell in Wikipedia nachschauen und das geht. Auch die persönlichen Daten, also was habe ich an Briefen, an Korrespondenz, an Kontakten, Terminen und so weiter. Auch das haben wir heutzutage alles dort integriert. Das war natürlich 1945 eine sehr extreme Vision. Und 1945 war es nur sozusagen so ein Papiertiger. Ja. Das war nur aufgeschrieben, so könnte man das machen. Und der Douglas Engelbart hat zu den ersten gehört, die wirklich versucht haben, sowas zu bauen, Prototypen zu bauen. Das war in Stanford. Und der Prototyp hieß, oder das ganze Projekt hieß, irgendwie augmenting human life, das menschliche Leben zu ergänzen, zu erweitern. Und man muss auch sagen, da ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Also die Jahreszahl 1962 ist nicht so ganz untypisch, weil das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der sich so ein bisschen die neuen Kraftverhältnisse auf der Welt eingespielt haben. Da war ganz stark die Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den USA als dominierenden Mächten. Und die USA haben sich immer sehr stark gefühlt, aber einen massiven Schock sozusagen erlebt, als es die Sowjetunion war, die als, eigentlich als erste im Weltraum große Fortschritte gemacht hat, insbesondere den Satelliten, den Sputnik rausgeschickt hat und auch in der bemannten Weltraumfahrt angefangen hat, massiv vorwärts zu gehen. Das war für die USA das Gefühl, wir sind sozusagen hinten dran, wir müssen viel in Technologie investieren. In der Zeit ist enorm viel in Technologie geflossen, an Forschungsförderung, was wir zum Teil heutzutage eigentlich immer noch nutzen, diese große Welle, die da im Gefolge des Sputnik-Schocks ausgelöst wurde. Ja, und der Douglas Engelbart, der hatte die Grundideen, wir wollen den Computer nutzen, um alles das, was Menschen sonst machen, mit zu unterstützen. Also insbesondere Lernen zu unterstützen. Also wenn wir heute von irgendwie E-Learning oder sowas reden, die haben 1962 da angefangen schon mit zu experimentieren. Computer-Supported Collaboration, was bis heute noch bloß teilweise gemacht wird, so ein bisschen über die sozialen Medien passieren ja solche Dinge, dass Leute in sehr quasi in Echtzeit kooperieren oder irgendwelche Chats, das war angedacht und insbesondere die Integration von Arbeit mit Rechnern in Alltagsabläufe, in Workflows, wo die Menschen ihre Aufgaben erfüllen, irgendwo was auszuliefern zum Beispiel, oder irgendwelche Routen zu fahren und dabei Informationen über die Route, was sie dort besorgen müssen zum Beispiel oder abliefern müssen, aus einem Rechnersystem bekommen. Also in dem Bereich wird das Beispiel sein, das wir jetzt dann gleich in der Demo sehen, wo nun versucht wurde, eben ja, so eine Routenplanung sowas zu machen. Das Ganze ist dann in ein System integriert worden, ein Prototyp, der NLS hieß. Ein bisschen eine komische Abkürzung, weil der erste Buchstabe fehlt. Hieß Online System. Und 1968 in Brooks Hall in San Francisco ist das Ding vorgeführt worden. Und das gilt so ein bisschen als irgendwie die Mutter aller Systemdemos. Erstens ist die Art und Weise, wie der Douglas Engelbart das damals präsentiert hat, relativ maßstabsetzend sozusagen für spätere Demos. Und Vor allem war es wirklich für die Zeit 1968 ein derartige Summe an zusätzlichen Features, dass man nun wirklich Probleme hatte, das überhaupt zu verkraften zu der Zeit. Also viele haben das gar nicht wirklich verstanden, was da alles dahinter steckt. Um noch mehr über den Douglas Engelbart zu sagen, das natürlich das Bekannteste, was er gemacht hat, ist 1970 dann das Patent für ein XY-Pointing-Device, also für ein Gerät, mit dem man in X- und Y-Richtung auf eine Fläche zeigen kann, was dann die Maus wurde. Und soviel ich weiß, ist der auch jetzt immer noch sozusagen, lebt quasi immer noch von der Maus. Ich denke, der ist in dem Forschungsinstitut, das von Logitech gefördert wird zurzeit. Ist natürlich jetzt auch in Pension natürlich, aber er lebt meines Wissens noch. Die NLS-Demo von 1968, ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen was draus spielen, aber nachdem das doch irgendwie akustisch ein bisschen schwierig ist und auch mit dem Licht, mit dem Kontrast vielleicht ein bisschen Probleme hat, habe ich hier noch mal ein paar Screenshots und versuche ein paar so Highlights noch mal vorweg zu erklären. Also man wird den Douglas Engelbart sehen, wie der spricht, das ist vielleicht das am wenigsten Aufregende. Dann ist der Arbeitsplatz, den er da benutzt hat, also eine, wie gesagt, 1968 sehr revolutionär. Es arbeitet im Prinzip mit so einer Art Maus auf der rechten Seite, ein Prototyp der Maus, das ist nicht besonders gut zu erkennen. Man hat die Hand auf so einer Maus drauf und mit der linken Hand hat er auch eine Möglichkeit, ganz viele Tasten zu drücken. Das heißt, er hat praktisch beide Hände, ja, fast so ein bisschen wie ein Klavierspieler sozusagen, im Einsatz, um das System optimal zu steuern. Und natürlich gibt es eine klassische Tastatur auch. Wenn irgendwelche Menüs aufgerufen werden, hat das damals natürlich vergleichsweise bescheiden ausgesehen, weil das waren diese Textzeilen hier, die sich dann auch immer wieder verändern. Das sind im Prinzip Menüs, in denen man Punkte auswählen kann zum Beispiel. Es gab aber eben auch Grafik, das sieht man auch da so ein bisschen, dass es schon einfache Zeichnungen am Bildschirm waren, so ähnlich wie bei Sketchpad. Und was besonders verblüffend ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das dem Videoclip wirklich schon drin ist, den ich nachher spiele, an einer Stelle haben die von San Francisco aus eine Videoverbindung in der Demo zu einem anderen Standort aufgebaut und so eine kleine Videokonferenz im Prinzip geschaltet, was irgendwie für 1968 auch, gelinde gesagt, atemberaubend ist. Okay, schauen wir mal, ob dort... Schauen wir noch mal. Ja, mag keine Pause machen hier. Okay, machen wir es hier. Wir haben da also ganz erstaunliche Features schon drin, die man im Prinzip Multimedia-Programmierung nennen kann. Wir haben Grafik integriert mit Text. Wir haben die auch ganz nahtlos integriert. Ich kann aus der Text in die Grafik, aus der Grafik in den Text wechseln. Ich habe einen sehr großen Grad der Interaktivität und wie gesagt, jetzt in dem Videoclip nicht dabei gewesen, aber es gab auch eine kleine Videokonferenz sogar. Ja, da war dieser Herr, der das Ganze erzählt hat, da, der also war am Anfang immer so ein kleiner Farbteil von dem Film. Dieser Teil des Films stammt, wie gesagt, von 1987 und das ist der Alan Kay, der damals 1987 auch schon so als Computerpionier Vorlesungen gehalten hat über die Geschichte der Informatik, insbesondere der Interfaces. Der war deutlich jünger, nächste Generation sozusagen, der war Student an der University of Utah in 1966, hat sich mit Sketchpad befasst, hat den Code von Sketchpad auch analysiert und hat im Rahmen seiner Arbeiten an der Uni ein System portiert auf die lokalen Rechner, das in Norwegen entwickelt wurde, das Simula-System. Simula war eine Programmiersprache, die eigentlich als eine der ersten sowas wie Objektorientierung enthalten hat. Die war dafür da, dass man Simulationsvorgänge eben beschreiben kann. Und die Idee sozusagen für die Objektorientierung hat Alan Kay wohl aus dem Simula so ein bisschen aufgeschnappt und aus dem Sketchpad diese Grafikprogrammierung und die beiden Dinge sozusagen zusammengebracht. Insofern kann man sagen, die Ursprünge irgendwie für Objektorientierung kommen vielleicht insgesamt sogar aus Europa. Ja, der hat an einem System namens Flex gearbeitet, das dann immer wieder verschiedene Bedeutungen bekommen hat. Am Anfang war es einfach eine flexible Sprache, im Prinzip eine erste objektorientierte Sprache. Das heißt, er hat die Idee von Objekten ganz stark verfolgt und hat in seiner Dissertation, 1969 war das, da hat er so wohl 66 sein Masterarbeit gemacht, 69 schon die Dissertation, The Reactive Engine hat das geheißen, einen objektorientierten Personal Computer beschrieben, also ein System, das ein strikt objektorientiertes Betriebssystem, Programmiersystem umfasst und als persönliche Assistenzmaschine sozusagen ausgelegt ist. Das war, wie gesagt, extrem radikal. Das kann man sich heutzutage nur schwer vorstellen. 1968, 69 haben Leute sich sowas überlegt. Ich habe hier ein Zitat von 1977, ja, also 10 Jahre später, vom Chef einer der damals wichtigsten IT-Firmen, nämlich Digital Equipment Corporation, die inzwischen in verschiedenen Stufen letztlich in Hewlett-Packard aufgegangen sind. Und der Ken Olsen, der damals ein ganz wichtiger Manager in dem Bereich war, der hat also wirklich die Vorhersage getroffen, sowas wie ein Personal Computer ist überhaupt sinnlos. Und das, wie gesagt, 10 Jahre nachdem die Leute diese Vision hatten. Da sieht man auch, wie lange das manchmal dauert, bis Dinge sich sozusagen in die reale Welt durchsetzen. Übrigens, wenn man weiter den Alan Kay anschaut, der hat total interessante Sachen gemacht. Er war im Stanford, dann das Wichtigste wahrscheinlich überhaupt im Xerox PARC, das Palo Alto Research Center. Da habe ich gleich noch mehr dazu, was er da gemacht hat. Ist dann zu Atari, hat in der gerade in der kommerziellen Umsetzung von Multimedia-Personal-Computern viel gearbeitet, war bei Apple, war bei Disney und dann im eigenen Forschungsinstitut und wird zurzeit, denke ich, zum Teil von Hewlett-Packard auch noch gesponsert, macht immer noch Forschung. Ja, der hatte eine interessante Vision, die auch viel mit Multimedia zu tun hat und auch mit der Seite, dass Multimedia natürlich auf verschiedensten Endgeräten läuft, nämlich das sogenannte Dynabook. Das Dynabook ist ein Gerät, das so klein ist, dass man es in die Hand nehmen kann. Also wie gesagt, sind in den 70er Jahren, aber da haben die schon weit über die Personal Computer auch schon wieder hinausgedacht. Also ein Ding, das man in die Hand nehmen kann, das drahtlos kommuniziert, steht in den Dokumenten. Also was wirklich ein ganz neues Medium ist, das für jeden irgendwie als kreatives Hilfsmittel benutzt werden kann. Insbesondere das Kerninteresse war für Kinder beim Lernen. Wie gesagt, wir reden von den frühen 70er Jahren in der Palo Alto Research Center Learning Research Group. Die haben natürlich das Gerät nicht bauen können, weil die Technologie nicht da war dafür. Die haben sozusagen Mockups dafür gemacht, wo man so ein bisschen den Formfaktor sehen kann. Also das ist so aufgeklappt wie so ein Notizbuch und da liegt ein damals üblicher Taschenrechner, so ein Hewlett-Packard programmierbarer Taschenrechner liegt da daneben. Und man sieht also ein sehr vergleichsweise großer Bildschirm und auch damals war schon immer die Überlegung bei diesen Handheld-Devices, ob man eine Tastatur dran haben soll oder nicht. Die haben sich damals entschieden, eine Tastatur wirklich dran zu haben. Sie kennen das von den Smartphones, was es welche gibt, zum Tastatur rausziehen, ohne Tastatur und so. Diese Diskussionen haben die schon geführt. Eingabemöglichkeiten waren so, dass man die Tastatur benutzen konnte. Dann gab es einen Stylus, also einen Stift, mit dem ich direkt auf dem Bildschirm zeichnen und schreiben kann. Gut, die gab es nicht wirklich, aber das war im Konzept angedacht. Und es gab sowas wie Removable Storage, also Speicher, den man wegnehmen kann und wieder reinstecken, was man so heute mit Speicherkarten so was haben. Also vom Konzept her ziemlich ähnlich zu dem, was wir heutzutage haben. Also wenn man einen Tablet-PC, den Microsoft mit großem Getöse 2004 vorgestellt hat, anschaut, dann ist außer der Tatsache, dass die Tastatur durch Handschriftenerkennung oder Bildschirmtastatur ersetzt wird, nicht so viel anders. Und auch wenn Sie jetzt das neue iPad anschauen, das ist im Prinzip die gleiche Vision, die jetzt sozusagen umgesetzt wird. Und weil jetzt die Technologie eben auch verfügbar ist, dass man die Netzanbindung hat und so weiter, funktioniert das. Aber die Formfaktoren sind sehr ähnlich zu dem, was man damals hatte. Ja, für uns als Multimedia-Programmierungsleute ist natürlich vor allem interessant, wie die diese Systeme programmiert haben. Also die haben natürlich das Dynabook nicht programmiert, sondern sie haben einen größeren Rechner programmiert, auf dem sie eine Software erstellt haben, die dann aber so dafür gedacht war, später auch auf dem Dynabook mal zu laufen. Und die Programmierbasis dafür heißt Smalltalk. Das ist eine Programmiersprache, Smalltalk 72 ursprünglich, da gibt es spätere Versionen auch davon. Das ist eine Sprache, die vielleicht die erste im großen Maßstab eingesetzte objektorientierte Programmiersprache war. Die haben also wirklich, habe ich vorher gesagt, der Alan Kay hatte diese Einflüsse von Simula her, die haben Objektorientierung eingesetzt, um ein Programmiersystem zu bauen, das mit allen diesen Innovationen umgehen kann. Man sieht also hier auch wirklich eine Maus, die dort im Einsatz ist. Douglas Engelbart war ja um die Zeit rum eben auch erfolgreich mit seiner Maus. Und die ist im Xerox Palo Alto Research Center natürlich eingesetzt worden. Und was bei dem Smalltalk-System auch absolut typisch ist, ist, dass wir mit Fenstern arbeiten. Das hat man so ein bisschen vielleicht gesehen. So etwas Ähnliches wie Fenster gab es schon in den ersten Demos bei dem Sketchpad und bei dem NLS. Aber da war es ja so, dass irgendwie ja, der Text und Zeichnungen ziemlich unkoordiniert so auf dem Bildschirm erschienen sind irgendwie. Da haben sich halt schon das eine oder das andere verdrängt. Man hat auch was bewegen können. Und jetzt war es so, dass man wirklich angefangen hat zu sagen, hier gibt es einen genau abgegrenzten Bereich, der ist wie ein Fenster, da ist irgendwas drin, Text, Bild, was auch immer. Und das ganze Ding kann ich verschieben, kleiner machen, größer machen und so weiter. Das konnte das Smalltalk schon und kann es natürlich heute immer noch. Smalltalk ist eine nach wie vor eingesetzte und verbreitete Programmiersprache in den neuen Versionen. Die Idee war, dass die Computer eben viel leichter zu benutzen sein sollen, 1972. Und auch, dass Programmieren einfach viel leistungsfähiger sein soll, dass es eben nicht bloß um Text und Zahlen gehen soll, sondern dass Multimedia eingebunden wird. Also insbesondere Sound hat eine wichtige Rolle gespielt, aber auch bewegte Grafik, bewegte interaktive Grafik. Nachdem das Dynabook ja bloß ein gedankliches Modell war, war natürlich noch viel interessanter, dass der physische Computer, auf dem das Smalltalk tatsächlich ausgeführt wurde. Und da ist eine Maschine entwickelt worden, die vielleicht ein ganz großer Meilenstein für die Interface-Entwicklung ist, nämlich der Alto. Also das war ja in Palo Alto, in der Stadt in der Nähe von San Francisco, das Research Center, danach ist das benannt. Hier ist also ein Foto von dem Alto und wir werden dann gleich auch im Einsatz nochmal sehen, im Video. Die Maschine hatte immerhin schon 800x600 Pixel-Display, also gar nicht so schlecht, ne, wenn man ungefähr das, was man der Beamer hier auch gerade erst anbieten wollte, hatte natürlich einen sehr, sehr vergleichsweise langsamen Prozessor, also wir reden von 400.000 Instruktionen der Sekunde. Für damalige Zeit war das gut, aber heutzutage ist es natürlich nicht mehr so furchtbar aufregend. Und wir reden von Arbeitsspeicher bis maximal 512 Kilobyte. Damals war also ein Megabyte RAM, war irgendwie, was das erst in der nächsten Generation dann so langsam kam. Die ersten Macintosh hatten sowas. Und die Festplatten von Alto waren ursprünglich in der Gegend 2,5 Megabyte. Sind natürlich dann auch sehr schnell größer geworden. Aber man sieht schon, dass unter den Rahmenbedingungen, wenn man 2,5 Megabyte Festplatte hat, also die Präsentation, die hier läuft, da glaube ich 1,5 Megabyte Speicherplatz braucht die alleine, die jetzt bloß dieses Präsentationsfile, das ich gerade abspiele, die mussten ein bisschen sparsamer natürlich mit Speicherplatz umgehen, als wir das heute tun, ganz klar. Und es ist aber möglich, mit diesen sehr begrenzten Ressourcen erstaunliche Dinge zu bewirken. Also ich habe dann auch noch mal Beispiele, was mit dem Alto gemacht wurde alles. Auch wieder vorweg vielleicht ein paar Erklärungen. Also der Alto konnte tatsächlich Sound spielen. Also es gibt auch Videoaufnahmen, wo man das wirklich sieht, dass der also Musik spielt, dass man auch Musik komponieren konnte damit. Und was uns interessiert, ist, man konnte sowas wie Zeichnen, man konnte Animationen aus den Zeichnungen machen, das heißt Zeichnungen so gestalten, dass sie dann animiert ablaufen. Also da sind ja zwei Dinge erstaunlich. Das erste ist überhaupt dieses, dass man die Wiederholrate herkriegt, um eine flüssige Bewegung in der Animation hinzubekommen. Und das zweite ist, dass wir tatsächlich auch schon so eine Art Autorensystem, so ähnlich wie man es heutzutage mit Flash hat, auf diesem System hatten. Also wie gesagt, wir sind mit der Maschine in den 70er Jahren, was ich vielleicht auf den Folien vorher nicht gesagt habe. Das System hat noch ein paar andere Sachen gehabt. Das hatte zum Beispiel Ethernet. Hat sich bis heute fast nichts verändert. Und es ist so, dass dieser Alto ein System war, das dann einem Herrn vorgeführt wurde, der beschlossen hat, das ganze Prinzip auf den Massenmarkt anzupassen, nämlich Steve Jobs. Der hat also im Prinzip damals die Labors von Palo Alto Research Center angeschaut, hat angeblich viel Geld dafür bezahlt, sich das alles erklären zu lassen und dann beschlossen, zunächst mal die Lisa und dann darauf aufbauend den Macintosh zu entwickeln, was ja dann letztlich eine kommerziell recht erfolgreiche Idee war. So, jetzt sollte man, dass wir in den 70er Jahren eigentlich schon Features hatten, die ganz unverändert eigentlich heute Bestandteil von Multimedia-Entwicklungsumgebungen sind. Also wir haben ablauffähige Animationen, Wir haben objektorientierte Programmiersprachen, in denen ich diese Grafikelemente ansprechen kann. Wir haben tatsächlich sogar so etwas wie ein Autorensystem, wo ich diese Animationen sozusagen im lauffähigen Modus, das heißt, ich kann sie wirklich beobachten, während ich sie verändere, wo ich die entwickeln kann. Also vieles von dem, was wir heute haben, vielleicht manches sogar noch ein kleines bisschen eleganter. Insbesondere ist das, was absolut faszinierend daran ist, dass die Programme vergleichsweise klein und kompakt alle waren, aufgrund der Maschine, die da zugrunde lag. Okay, jetzt verlassen wir mal diese Frühzeiten und gehen ein bisschen sozusagen in die 80er Jahre rein. Da ist schon auch einiges passiert. Also insbesondere Hypertext, Hypermedia ist eine Sache, die in den 80er Jahren entstanden ist. Das ist vielleicht der Ursprung so 1982, aus Kent von Peter Brown, das Guide Authoring System. Und das hat ein Herr namens Bill Atkinson, der bei Apple Programmierer war, dann sehr populär gemacht mit dem HyperCard Autorensystem, wo es auch eine Skriptsprache drin gab, eine objektorientierte, nämlich HyperTalk. HyperCard hatte diese Metapher, dass man eigentlich einen Karteikartenstapel hat, darum heißt es eben auch HyperCard, der genauso groß sein sollte zunächst mal wie der original Macintosh-Bildschirm, von dem kleinen original Macintosh. Und ich hatte ein Autorenwerkzeug, mit dem ich grafisch diese Karten entwerfen konnte und dann eben auf Paletten alle möglichen Werkzeuge benutzen konnte, zum Beispiel zeichnen, aber eben auch, was man hier, denke ich, relativ deutlich sieht, wirklich Multimedia einzubinden, das heißt zum Beispiel Sound. Also das ist ein Beispiel von einem HyperCard-Stack aus den Ende der 80er Jahre, der Musik sozusagen unterrichtet, wo man wirklich die Musikbeispiele hören kann, unterbrechen kann, sich verschiedene Ansichten, die Partitur dazu zum Beispiel zeigen kann. Hier die Struktur von der Sonate, hier wird zum Beispiel erklärt. Das ist mit dem HyperCard-System problemlos möglich gewesen. Wenn man die Paletten anschaut, die Farbwahlpalette von HyperCard, wie gesagt 1987, oder hier Einfügen von einem Bild in die Präsentation, also das ist alles eigentlich genau so, wie man es jetzt heute mit, was weiß ich, PowerPoint oder ähnlichen Werkzeugen auch noch machen würde. Ja, das war Hypermedia, das heißt Präsentationen, die interaktiv sind, die konnten aber noch nicht so richtig alleine ablaufen, aber auch das Ablaufen, die Animationen, sind sehr schnell weiterentwickelt worden. Da ist der wichtigste Meilenstein in der Frühzeit das VideoWorks, das von damals Macromind entwickelt wurde, in den Ende der 80er Jahre. Joe Sparks ist der Autor. Aus dem VideoWorks ist dann Director geworden später und letztlich ist das im Prinzip eine der Wurzeln für das heutige Adobe Flash. Da kommt gleich noch ein bisschen was dazu. Das VideoWorks wurde ganz massiv eingesetzt als das Apple macOS, das erste größere grafische Computersystem, also Computersystem mit einem grafischen Interface, auf den Markt gebracht wurde. Das muss man den Leuten natürlich beibringen. Ich habe das auch selber damals noch erlebt, wie man überhaupt mit einer Maus umgeht. Es gab Übungen zeigen mit der Maus am Anfang, wenn man einen alten Mac eingeschaltet hat. Da haben wir zuerst mal so ein Tutorial zum Umgang mit der Maus vorgespielt. Und da muss man erklärt kriegen, was Fenster sind und Ähnliches. Und das waren natürlich interaktive Animationen. Und wenn man die programmieren musste, haben sie ein System gebraucht, mit dem man nun ja, diese Animationen entwickeln kann. Und das war der Job von Macromind. Und dafür haben sie dieses VideoWorks später Director entwickelt. Und wenn Sie das ist ein Screenshot auf dem alten Original-Mac von VideoWorks anschauen, dann finden Sie viele Dinge, die eigentlich heutzutage genau so noch da sind. Also hier ist eine Zeichenfläche mit Werkzeugen, die wir heute eigentlich noch so kennen, zum Beispiel der Stift oder die Hand, Auswahlwerkzeug, Farbtopf und sowas. Man kann es abspielen, hat eine Kontrollleiste, wie man es natürlich jetzt von Videoplayern und so kennt, also wie es auch jetzt natürlich in Flash drin ist. Und was vielleicht das Interessanteste ist, man hat diese Metapher von einem Score, von dem Drehbuch quasi und dem Cast, also den sozusagen Schauspielern, die dort auftreten. Das heißt, man hat hier die einzelnen Figuren, die es gibt, was weiß ich, den Kreis und das Dreieck, das sind die beiden hier. Und man hat hier eine Zeitleiste, auf der man sieht, wann sozusagen welcher dieser Darsteller aktiv ist. Und wenn Sie diese Zeitleiste hier anschauen, was sich also jemals mit Director oder Flash befasst hat, sieht, dass sich das fast nicht verändert hat. Da hat man also die einzelnen Frames tatsächlich als solche senkrechten Spalten und man sieht die verschiedenen Darsteller sozusagen untereinander und hat auch im Prinzip damals schon die Möglichkeit gehabt, so etwas Ähnliches wie Interpolation zwischen Keyframes zu machen. Da war eine Sprache drin, auch eine objektorientierte Sprache namens Lingo, die also in Director bis heute noch verwendet wird, aber Director ist ja so ein bisschen, wird ja nicht mehr weiterentwickelt jetzt. So, wenn man die Geschichte anschaut, ist es schon so, dass das lückenlos eigentlich immer weitergegangen ist. Also jetzt eine Zeitlinie, die anfängt mit dem Sketchpad, NLS, Dynabook, da vergehen sozusagen die 60er bis in die 70er Jahre rein. Ende der 70er Jahre schon war der Alto. VideoWorks sind wir in den Anfang der 80er Jahre. Daraus wurde Macromind Director in den Ende der 80er Jahre. Dann tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er ging der ganze große Boom mit CD-ROMs los, dass man Multimedia-Spiele und erzieherische, sagen wir, informative Anwendungen auf CDs hatte. Ja, und wenn Sie jetzt weiterschauen, dann sind wir so ein bisschen schon in Dingen, die eigentlich für die Gegenwart relevant sind. Nur das Quick habe ich dann gleich noch eine Folie. Framework MET++, das ist vielleicht eine Sache, über die wir auch noch ein bisschen an anderer Stelle reden werden. Das ist eigentlich das erste objektorientierte Framework gewesen zur Entwicklung interaktiver Anwendungen. Das auch die Design Patterns sozusagen Pionierarbeit geleistet hat. Gamma war dann ein ganz wichtiger Mann. Und auf diesem ET, das steht eigentlich für, deutet die ETH Zürich an, von der es kommt, von diesem ET++, wurde eine Multimedia-Variante, Multimedia ET++ entwickelt. 96, das war das erste wirklich ganz große Multimedia-Framework. Und die Beispiele, die ich so schon erwähnt habe, Smile zum Beispiel, das sind wir jetzt schon Ende der 90er Jahre, Flash ist Ende der 90er Jahre. Und ja, damit sind wir schon ganz nah in der Gegenwart. Ich habe jetzt noch die Dinge, die in der Vorlesung vorkommen, auch so ein bisschen eingereiht. Also Piccolo zum Beispiel, wenn wir mal erwähnen, moderneres Framework in Java für Multimedia 2004, das Java FX 2005. Ja, wenn wir was Neueres noch sagen will, zum Beispiel Silverlight, dass Microsoft auf den ganzen Animationszug aufgesprungen ist. Also man sieht, dass es eigentlich keine so richtig großen Lücken irgendwie gibt. Das ist schon eine kontinuierliche Weiterentwicklung, aber es geht erstaunlich früh los. Vielleicht eins noch, weil das auch in der Vorlesung, in der Übung dann irgendwann mal eine Rolle spielen wird, noch mal kurz. Squeak kam jetzt mal so kurz vor, stand hier irgendwo, 1995. Das ist auch ein Produkt, das letztlich von Alan Kay ganz stark vorangetrieben wurde, das auch heute immer noch weiterentwickelt wird, das jetzt auch in das zurzeit ziemlich aktuelle Scratch starke Einflüsse sozusagen ausgeübt hat. Das war ein System, das ganz konsequent darauf ausgerichtet war, dass Kinder, nicht nur Schulkinder, sondern auch Vorschulkinder schon mit dem System interaktiv arbeiten können und nicht bloß Demos ablaufen lassen können, interaktiv mitspielen, sondern auch wirklich programmieren können, also Code verändern können. Das ist immer noch ganz faszinierend, damit heutzutage zu spielen, bloß um zu verstehen, wie das funktioniert. Ich kann also, habe hier so Blöcke, aus denen ich meinen Code zusammenbaue, die ich wirklich bloß mit der Maus sozusagen in so Skripte zusammenziehe. Ja, zum Beispiel K bewegt sich vorwärts um eine bestimmte Zahl, die man aus dem Speed Slider dort unten nimmt, mal 10. Da kann ich wirklich sozusagen die einzelnen Bausteine für mein Skript zusammenpacken. War und ist tatsächlich, was das für Kinder sehr, sehr jungen Alters, also gerade wenn sie mal lesen können, benutzt werden kann. Also es gibt Beispiele, wo es schon so, also Varianten davon, der Bedienung, wo man noch nicht mehr lesen können muss und auch schon programmieren kann. Ja, jetzt lassen wir aber mal diese Geschichte, da kann man natürlich ganz viel drüber erzählen, aber ich denke, das ist ausreichend. Ich wollte ja noch ein paar andere allgemeine Themen auch ansprechen. Also was ist denn das mit dieser Multimedia-Entwicklung überhaupt? Was machen wir denn da? Da haben wir jetzt das so auf verschiedenen Ebenen angetippt. Wir haben Beispielentwicklungsumgebungen gesehen, wir haben historisch Sachen gesehen, die man jetzt in den Bereich Multimedia-Entwicklung reinnehmen würde. Also es geht um interaktive, heutzutage meistens verteilte Multimedia-Anwendungen. Und wer das tatsächlich macht, jetzt in der Gegenwart, sind in der Regel Agenturen, spezielle Agenturen, die so ein Mittelding zwischen einem Grafikbüro und einem Softwarehaus manchmal auch sind, also die einen ganz wesentlichen Teil auch Entwicklungsarbeit haben. Durchaus auch spezielle Softwareentwicklungsfirmen. Diese Multimedia-Entwicklungen, von denen wir reden, werden heutzutage fast ausschließlich übers Web vertrieben. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, die auf CD oder DVD zu vertreiben. Insbesondere bei DVDs und dem Nachfolger Blu-ray ist das ja durchaus noch ein ganz nennenswerter Anteil, dass es so unter den Zusatzfeatures zum Beispiel von dem Film irgendwelche Spiele gibt, irgendwelche interaktiven. Das ist also durchaus auch noch ein Verteilkanal, der genutzt wird. Broadcasting ist auch was, was immer noch eine Rolle spielt, über Set-Top-Boxen, die interaktive Inhalte empfangen und dann zum Beispiel auf dem Fernseher ausführbar machen. Wenn man sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette anschaut, so ein bisschen betriebswirtschaftlich, muss man sich mal klar machen, wo wir da überhaupt stehen. Diese Multimedia-Entwicklung ist sozusagen eingezwängt zwischen zwei anderen Bereichen, die ganz stark sind. Das eine ist die, steht hier Content Production, die Produktion der Inhalte, oder manchmal sagt man auch wirklich einfach bloß Content auf Deutsch. Das ist also die Grafik, der Sound, das Video, die müssen ja irgendwie produziert werden. Dann mache ich daraus eine Anwendung und die Anwendung wird dann verteilt, zum Beispiel über irgendeine Web-Plattform oder sowas. Bei der Produktion des Inhalts selber sind wir in der klassischen Medienindustrie, das ist eine ganz traditionelle Industrie. Und was die Leute benutzen dort, sind natürlich Werkzeuge, wie es kreative Leute benutzen, Photoshop, Illustrator, 3D-Studio, solche Zeichenwerkzeuge. Diese Multimedia-Agenturen, die Systemintegratoren, die brauchen ihre eigenen Werkzeuge und da stehen alle diese Werkzeuge jetzt drin, von denen wir schon viel gehört haben. Also zum Beispiel Flash oder auch unser Python wird man da zum Beispiel anordnen mit Pygame. Und dann die Verteilplattform sozusagen des Ganzen wird natürlich von Firmen bereitgestellt, die im Kommunikationsbereich sind. Das sind also Telekommunikationsfirmen, Internet Service Provider, die dafür sorgen müssen, dass man nun auf die Dinge auch wirklich zugreifen kann, die natürlich auch eine Menge Programmieraufgaben haben, was typischerweise eben systemnah in C zum Beispiel geschrieben wird. Und der Bereich, den wir uns jetzt in dieser Vorlesung vorgenommen haben, das muss man sich klar machen, der steckt so genau in der Mitte zwischen grafischem, kreativem Arbeiten mit sowas wie Photoshop oder so und Programmieren, was die Leute, also wirklich die Systemprogrammierer richtig jetzt bei, was weiß ich, der Telekom oder einem großen Internet-Service-Provider machen, die natürlich jetzt zum Beispiel in C oder C++ programmieren. Und so ist es auch mit diesen Entwicklungswerkzeugen, dass die sozusagen genau in der Mitte angeordnet sind und manche davon sozusagen mehr auf die linke, manche mehr auf die rechte Seite neigen. Python und Pygame neigt so ein bisschen mehr auf die rechte Seite, während Flash zum Beispiel so ein bisschen mehr zur linken Seite gehört. Vielleicht auch nochmal, um das von der Terminologie her alles so ein bisschen einzuordnen, weil wir jetzt dann in den nächsten Vorlesungen auch über Medientypen nochmal im Einzelnen reden werden. Also da werden zum Beispiel Bilder hier eine Rolle spielen. Und da muss man ja sehen, es gibt diese abgetasteten Bilder und die gezeichneten Bilder, an denen kann man das schon sehr schön sehen. Also wir haben Captured und Synthesized, also diesen großen Unterschied zwischen Dingen, die aus einem realen Vorbild aufgenommen sind und die sozusagen im Rechner erst generiert werden. Und da sind natürlich in einer anderen Dimension auch noch Unterschiede zu machen zwischen den Sachen, die rein raumbasiert sind, die nur auf der Fläche passieren, also auf dem Bildschirm in unserem Fall. Also ein Bild, Text oder Vektorgrafik, das sind Sachen, die statisch einfach auf der Fläche passieren. Und dann gibt es Dinge, die einen zeitlichen Aspekt dabei haben, die sich verändern über die Zeit. Und da gibt es natürlich Vektorgrafik, die sich über die Zeit verändert. Das wäre also zum Beispiel eine Animation. Es gibt Bilder, die sich über die Zeit verändern. Das ist Video, aufgenommene Bilder. Und es gibt natürlich auch, was statisch überhaupt nicht existieren kann, den Sound. Also dieses generelle Bild muss man so ein bisschen im Kopf haben, wenn man dann über diese Medienklassen nochmal drüber geht. Ja, jetzt habe ich auch immer Multimedia gesagt. Multimedia ist auch so ein Begriff, der natürlich viele Facetten hat. Man sollte zumindest mal eine Abgrenzung von einem anderen Begriff sich klar machen, den man auch immer wieder trifft, gerade wenn es mit interaktiven Systemen zu tun hat, nämlich Multimodalität, Multimodal Interfaces. Also eine Modalität, eine Modality ist irgendein Kanal, mit dem ich mit einem System oder vielleicht auch mit einem anderen Menschen interagiere. Also zum Beispiel unser Gesichtssinn oder unser Hörsinn. Insofern ist Audio mit einer anderen Modalität verbunden als eine Grafik zum Beispiel und es ist eine dritte Modalität in dem Moment, wo ich den Tastsinn einbeziehe oder die Motorik, also zum Beispiel eine Interaktion über die Maus habe, habe ich eigentlich drei Modalitäten, die da eine Rolle spielen. Und dann spricht man von einem multimodalen Interface. Und jetzt ist natürlich die Frage, manche sagen multimodale Interfaces, das sind vor allem die Leute, die sich mit der Interaktion befassen. Die Leute, die Präsentationen verkaufen, reden von multimedial. Ob das so ein bisschen genau dasselbe ist. Also wenn Sie Multimedia anschauen, da geht es im Prinzip Medien, Objekte zu kombinieren, die durchaus auf einem gleichen Kanal auch sein können. Es muss also nicht unbedingt heißen, dass Multimedia jetzt zum Beispiel die Modalität des Hörens mit der des Sehens verbindet, sondern es ist durchaus Text, Grafik und Animation miteinander zu verbinden, ohne dass wir jetzt unbedingt noch eine weitere Modalität dazu haben, ist vollkommen ausreichend, um das Ding eine Multimedia-Präsentation zu benennen. Außerdem ist für Multimedia typisch, dass das einzelne Dinge sind, die zusammengebaut werden, ohne dass man jetzt in die Details sozusagen ihrer Struktur eingreift und die Struktur verändert, sodass das einzelne mikroskopische Bausteine sozusagen neu angeordnet werden, sondern es ist ein größerer Block, der dort abgespielt wird. Während bei Multimodalität man erstens mehrere Modalitäten einfließen lässt und zweitens auch wirklich in die Tiefe sozusagen einsteigt, das im Detail analysiert. Da geht es also darum, dass ich auch Interaktion mit realisiere, typischerweise. Also zum Beispiel die Möglichkeit habe, durch das Eingreifen mit einer Geste, hat man vorher zum Beispiel dieses C, mit einer Mausgeste, mit der sozusagen ein Kommando zu geben, das dann den nächsten Ablauf des Systems total verändert. Das ist nicht bloß Abspielen von irgendwas, sondern das ist ein sehr stark interaktiver, dialoggetriebener Prozess. Also die beiden Begriffe sind auch nicht so hundertprozentig konsequent gebraucht immer, aber man sollte sich zumindest darüber im Klaren sein, Multimedia ist was, das sozusagen eher an statisches Ablaufen von großen, größeren Blöcken sozusagen denkt, die zusammengebaut wurden, während multimodal immer eher an das Interface, an die Interaktion appelliert. Ja, jetzt waren wir schon bei Interaktivität und da kommen vier Begriffe, die, glaube ich, in der letzten Vorlesung schon mal aufgetaucht sind. Da habe ich gesagt, ich erkläre die hier, nämlich Passive, Reactive, Proactive und Directive. Das werde ich auch an ein paar Stellen immer wieder benutzen in der Vorlesung. Ist auch ein Versuch, so ein bisschen die Welt mal zu systematisieren. Die Idee ist, ich habe verschiedene Grade der Interaktion. Also ich kann gar keine Interaktion haben, das ist einfach, das ist passiv. Ich kann eine Interaktion haben, die reaktiv ist. Das heißt, es ist im Prinzip so, dass das System auf bestimmte Eingaben, die aber weitestgehend vorgeplant sind, reagiert. Oder ich kann eine Möglichkeit haben, dass ich eine sehr große Einstellmöglichkeiten habe, das System darauf aufbauend komplett verschiedene Dinge macht. Also hier ist der Ablauf mehr oder minder reaktiv, ist der Ablauf mehr oder minder geplant und ich kann bestimmte Kommandos geben, das System reagiert drauf. Im schlimmsten Fall bloß sagen, jetzt geht's weiter. Proaktiv kann ich viel mehr einstellen und den gesamten Ablauf damit auch verändern. Und direktiv heißt, ich baue mehr oder minder eine komplett neue Anwendung, eine neue Welt durch meine Interaktion. Also wenn man das jetzt für verschiedene Medientypen das anschaut, bei Text sieht man, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Also einfach Text zu präsentieren, der Reihe nach, ist eine passive Interaktion, da gibt es eigentlich keine Interaktion. Reaktiv heißt, ich habe die Möglichkeit, die nächste Seite zum Beispiel anzuzeigen. Ich kann aber wirklich bloß sagen, nächste Seite und das war's, viel mehr habe ich nicht. Proaktiv bedeutet schon, ich habe einen größeren Raum, in dem ich mich bewegen kann, zum Beispiel Hypertext. Ich kann klicken, irgendwelchen Links folgen. Und direktiv heißt, ich kann den Text vollkommen freigestalten, also Textverarbeitung zum Beispiel. Und das gibt es auf allen Ebenen der Medientypen. Bei Grafik ist es natürlich genauso, ich kann hier, was weiß ich, bloß eine Show haben, die abläuft, wo ich sage, jetzt kommt das Nächste. Ich kann Elemente der Grafik verändern, zum Beispiel die Größe oder sowas. Oder ich kann ein Grafikprogramm haben. Dito beim Sound, wo ich eben den Sound, den Clip, der abläuft, vielleicht bloß irgendwie noch einstellen kann, jetzt spielt er oder jetzt wird er lauter oder leiser. Oder ich kann auswählen, was tatsächlich gespielt wird, aus einer Playlist. Oder ich kann tatsächlich Sound erzeugen. Und die auch noch bei bewegten Abläufen, also Animationen zum Beispiel, wo ich auch bei reaktiv wirklich bloß sozusagen Start und Stopp und Ähnliches habe und vielleicht noch ein bisschen irgendwie einen Pfad, wo sich was hinbewegt, verändern kann. Während proaktiv dann heißt, ich eigentlich passt, muss man sagen, ist da die Einträge in der Tabelle nicht vollkommen logisch. Also proaktiv heißt, dass ich nun schon stärker eingreifen kann, auswählen kann, welche Animation passiert zum Beispiel, an eine bestimmte Stelle in der Animation springen kann, Ähnliches. Und direktiv ist dann wieder klar, wo man eben Animationen wirklich erzeugen kann. Also die letzten beiden Felder und unteren Zeile in der Mitte sind so, wie sie auf der Folie stehen. Das habe ich aber, glaube ich, aus der Literatur nicht komplett logisch. Aber alles andere ist, denke ich, folgt dem gleichen Schema und das ist auch die Grundidee, um die es dabei geht. Und da kann man natürlich so Klassifikationen aufbauen, wofür Multimedia eigentlich angewendet wird. Also wir haben natürlich die passive Interaktivität jetzt mal weggelassen, reaktiv, proaktiv und direktiv und haben jetzt mal versucht, verschiedene Anwendungsbereiche uns vorzunehmen. Und dann sieht man schon, dass eigentlich alle Grade von Interaktion in allen Anwendungsbereichen vorkommen und dass es überall wichtige Anwendungen gibt, mit denen wir letztlich ja Multimedia-Programmierung betreiben. Also nehmen wir bloß ein paar raus. Also im Geschäftsbereich zum Beispiel E-Commerce, ein Online-Shop ist sowas wie reaktives Arbeiten, proaktiv wäre das Konfigurieren von einem Auto oder direktiv ist tatsächlich das Gestalten von einem Spiel zum Beispiel, wo ich, Spiel haben wir nicht, wir sind im Business-Bereich, ist das Gestalten, wo ich eben zum Beispiel eine Präsentation selber bauen kann für Kunden. Wenn ich gerade bei den Spielen war, hier Edutainment, reaktiv wäre Medien bloß abzuspielen, proaktiv wäre ein Spiel, wo ich bestimmte Parameter habe, die ich einstellen kann, was weiß ich, links, also die Steuerung links, rechts und Geschwindigkeit oder so beim Autorennen. Oder direktiv wäre irgend sowas wie SimCity oder so, wo ich eine Stadt bauen kann. Und wenn Sie die einzelnen Dinge hier anschauen, Kommunikation ist vielleicht noch interessant, Nachrichtenkanal ist rein reaktiv, proaktiv bedeutet, dass ich wirklich mit Videokonferenz sozusagen interagieren kann mit anderen Leuten. Direktiv heißt, ich kann eine komplette Welt aufbauen mit bestimmten Objekten, auf denen ich kooperieren will, plus vielleicht eine Videokonferenz und so weiter. Das heißt, man findet einen sehr, sehr großen Bereich von Anwendungsgebieten für Multimedia-Anwendungen. Insofern ist es auch ganz schön gewagt zu sagen, eine Entwicklungsplattform soll das irgendwie alles erschlagen. So ist es dann ja auch nicht, das haben wir ja schon gesehen. Es gibt eben sehr viele verschiedene Plattformen und das hat auch seinen Grund darin, dass man eben diesen riesen Anwendungsbereich hat. Einerseits ganz verschiedene Gebiete, andererseits ganz verschiedene Interaktionsgrade. Also wenn Sie was rein Reaktives haben oder vielleicht einen milden Grad von Proaktivität, dann ist natürlich so eine vorgefertigte Animation, wie man sie in Flash macht, durchaus angemessen. Dagegen, wenn Sie jetzt ein wirklich hochgradig interaktives Spiel oder sowas haben oder einen Simulator für irgendwelche Schaltkreise, dann werden Sie notgedrungen irgendwie stärker ins Programmieren eingreifen müssen. Ja, das ist noch eine letzte Klassifikation, die vielleicht sich ziemlich von selber versteht, aber trotzdem auch nochmal dastehen sollte. Wenn ich die andere Schnittstelle hin zum Content anschaue, dann gibt es natürlich Content, der sozusagen eingekauft wird, den jemand anders produziert hat, wo dann ganz besonders wichtig wird, mit dem Copyright richtig umgehen. Dann gibt es Content, bei dem wir sagen, den brauchen wir, den entwerfen wir sozusagen für unsere eigene Multimedia-Präsentation. Da wird also ein Sound gemacht dafür, wird vielleicht sogar Musik komponiert oder so. Es werden Bilder gezeichnet. Das ist Bestandteil unserer eigenen Entwicklung. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Inhalt, der in dem Sinn nicht vorprogrammiert wird oder vorproduziert wird, sondern höchstens in kleinen Bausteinen vorproduziert ist und der dann dynamisch erst entsteht. Also gerade bei Spielen, wenn Sie die Soundszenerie zum Beispiel anschauen, die einzelnen Bestandteile dafür gibt es natürlich vorproduziert, aber wie sich die dann im einzelnen Spielablauf überlagern, was da als Soundtrack entsteht, ist in keiner Weise irgendwie vorplanbar. Ja, wenn wir das Ganze jetzt sozusagen nochmal zusammenpacken wollen in das, was das jetzt heißt für uns als Multimedia-Programmierer oder auch für die Leute, die Multimedia-Programmierungsumgebungen entwickeln. Wir wollen also allen diese ganz große Bandbreite, alle diese Anwendungsgebiete, alle diese Grade der Interaktivität, alle diese Medientypen unterstützen. Und ich habe jetzt eine Liste, das war auch der Vorlesungstitel sozusagen ganz am Anfang, sozusagen Challenges für Multimedia-Entwicklung, da so eine Liste von Dingen zusammengestellt, die vielleicht ausmachen, was an Multimedia-Entwicklung so besonders ist. Und da gibt es zwei große Kategorien. Ich würde sagen, die eine große Kategorie, mit der wir zu tun haben, ist einfach die Komplexität von Multimedia-Anwendungen. Wenn Sie das mit anderen Programmen vergleichen, dann ist Multimedia einfach in sich ein sehr hoher Grad der Komplexität. Und das habe ich nochmal aufgeteilt in mehrere Punkte sozusagen, wie man diese Komplexität genauer zerlegen kann. Es sind vier Unterpunkte. Das erste Mal ist Multimedia-Datentypen selber sind einfach was relativ Komplexes im Vergleich zu Zahlen oder Strings oder Burschenwerten. Also wenn man als Beispiel jetzt mal Bilder nimmt, erstens mal kann man die in ganz verschiedenen Formaten speichern und das ist überhaupt nicht klar, wie man die liest. Stellen Sie sich vor, das ist eine JPEG-Datei. Wie dekodiere ich denn eine JPEG-Datei? Das ist an sich schon ein richtiges Programmierprojekt, das überhaupt zu verstehen, Dekodierung und so weiter. Und Sie wissen ja so ein bisschen, wie kompliziert das ist. Dann ist es so, dass wenn ich allein mit Grafik arbeite, Grafik anzeige, dass ich dann mit einer ganzen Reihe speziellen Techniken umgehen muss, die bloß daher kommen, dass das eben schwieriger anzuzeigen ist als ein Text, dass ich zum Beispiel sowas habe wie zwei Puffer, einen Puffer, in dem ich das Bild aufbaue, einen zweiten Puffer, der wirklich der ist, der am Display angezeigt wird, ich nicht jeden Zeichen zwischen Vorgang des Zeichnens dann tatsächlich auf dem Display machen will, sondern separat. Das ist eine Komplexität, die man sonst nicht so wirklich hat. Und dann ist es so, dass die Operationen halt auch ganz schnell ganz schön komplex werden. Also sowas wie eine Faltung, um einen Weichzeicheneffekt zu erzeugen oder auch allein die Transformation, irgendwas zu verschieben, zu vergrößern, zu verkleinern. Das sind relativ doch schon aufwendige Computergrafikalgorithmen. Oder wenn Sie dann an Video denken, dann wird es noch komplizierter. Das heißt, müssen wir Video abspielen können. Brauche ich jetzt irgendwelche speziellen Komponenten, die auch nicht so ganz leicht zu programmieren sind. Und es geht dann sogar in den zeitkritischen Bereich rein. Das heißt, insgesamt muss man da sich was einfallen lassen. Die Hauptidee für die Lösung dabei ist natürlich, dass man viele Dinge nicht, das Rad nicht wieder neu erfindet, vorfabrizierten Code benutzt, wie zum Beispiel eben eine fertige Playback-Komponente, einen fertigen Algorithmus zum Einlesen von JPEG und so weiter. Und das zieht sich durch alle diese Plattformen durch, dass man einen relativ hohen Anteil an vorfabrizierten Code braucht, um allein mit diesen komplexen Datentypen umgehen zu können. Das zweite ist, diese Datenobjekte, mit denen Sie es zu tun haben, sind einfach groß. Also hohes Datenvolumen einfach. Also wenn Sie Videodaten zum Beispiel anschauen und in einem gewissen Grad, wenn die Bilder groß genug werden oder das Audio anspruchsvoll genug wird von der Qualität, dann haben Sie dort auch die gleichen Probleme. Dann können Sie nicht so einfach sagen, ich lade jetzt das ganze Video und spiele es ab. Das passt einfach auch heute noch nicht richtig in die Arbeitsspeicher. Das heißt, damit passieren natürlich ganz neue Dinge. Ich muss jetzt einen Teil des Videos abspielen, einen Teil parallel dazu nachladen. Ich muss dafür sorgen, dass zwei Aktivitäten parallel ablaufen. Natürlich gibt es viele Dinge, die auf dem Rechner parallel ablaufen, aber in den allermeisten Programmen, die man sonst so schreibt, die Sie als Informatiker oder Medieninformatiker treffen, sind Sie nicht so stark gezwungen, mit parallelen Abläufen zu arbeiten. Hier sieht man, es geht gar nicht anders. Sie brauchen Parallelausführung, um zum Beispiel dieses schrittweise Wiedergeben von Videos irgendwie in den Griff zu kriegen. Noch komplizierter wird es natürlich, wenn man dieses Streaming anschaut, dass Sie eben auch nicht jetzt eine komplette Datenstruktur haben, die Sie analysieren, sondern Sie haben eine unvollständige Datenstruktur. Sie kriegen immer nur ein Stückchen. Und damit müssen Sie zurechtkommen. Dann haben Sie zwei Teile normalerweise bei so einer Struktur, einen Producer und einen Consumer, einen oder Server oder Client, wie man es sehen will, Server und Client, wie man es sehen will, einer, der das einspielt, vielleicht übers Netz sogar verbreitet und einen das anzeigt. Und die beiden müssen sich natürlich synchronisieren. Wenn der eine zu langsam liefert, dann muss derjenige, der das abspielt, eben sich irgendwas einfallen lassen, muss entweder Zwischenbilder zeigen oder idealerweise eine Möglichkeit haben, dass bevor irgendwas passiert, er dem Sender sagen kann, jetzt aber bitte, schauen wir mal, dass wir die Qualität runterdrehen, damit wir noch was anzeigen können. Und so eine Kommunikation entsteht dadurch, die natürlich bei anderen Nicht-Multimedia-Programmen keine große Rolle spielt. Was interessant ist, ist, dass wir sehr häufig mit Datenmengen haben, die sogar komplett unbegrenzt sind. Also wo uns die Mathematiker vielleicht sagen würden, das ist im Prinzip unendlich. Also sowas wie Live-Audio, da haben Sie keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Es dauert halt so lange, bis auf der anderen Seite irgendwie wieder abgeschaltet wird oder Live-Kamera. Oder eine Kamera, die steuerbar ist vielleicht sogar und irgendwo sich frei bewegt. Bei der haben Sie also nur eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten, das einzuschränken, was da an Bildern kommt. Also man muss mit nebenläufigen Laufzeitplattformen zu tun haben, umgehen können und natürlich auch den vorfabrizierten Code dabei benutzen. Nächstes Challenge ist, das hängt ein bisschen zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass Sie diese parallelen Aktivitäten nicht bloß starten und stoppen, sondern auch synchronisieren müssen. Das ist einerseits diese Consumer-Producer-Synchronisation, die wir gerade gehabt haben, aber es gibt auch die Synchronisation von Dingen, die parallel ablaufen. Also wir hatten das schon bei der Slideshow so ein bisschen angedeutet. Da gibt es ja die Möglichkeit, da werden Bilder der Reihe nach gezeigt und parallel läuft ein Audiostrom. Das Ganze bei höheren Graden der Interaktivität, wenn Sie jetzt an ein Spiel denken, ich habe es vorher auch schon ein bisschen angedeutet, da muss ich ja den Audio-Output mixen, je nachdem, was in der Situation ist. Wenn da also irgendeine Aktion passiert, dann ist die mit irgendeinem Sound verbunden, gleichzeitig gibt es vielleicht irgendwelche Hintergrundgeräusche und es passiert irgendwas, was das Spiel irgendwie von sich aus macht und kommt irgendwas reingeflogen in die Szene und das macht ein Geräusch. Und diese Dinge muss ich synchronisieren natürlich zwischen der Präsentation oder der Aktion, die ausgeführt wird, und dem Audio-Clip. Das heißt, ich habe da die Synchronisation von zwei Dingen, die in der Präsentation gleichzeitig passieren. Wir haben auch schon ein bisschen über Zeitcontainer und sowas gesprochen. Wenn ein Videoclip läuft oder ein Soundclip läuft, der hat halt eine natürliche Dauer, muss dann irgendwie, wenn die Zeit, wo abgespielt wird, länger wird, muss er die Möglichkeit haben, dass der irgendwie in einen Loop gehen kann oder ähnliches. Da habe ich also auch das Problem, diese Zeitdauern irgendwie zu harmonisieren zwischen verschiedenen Vorgängen, die parallel sind. Und wenn ich ganz langlaufende Sachen habe, zum Beispiel ein Video, für das ich Untertitel zeigen will, dann ist aufgrund dieser kleinen Abweichungen, die zur Laufzeit immer passieren können, ist es nicht ausreichend, hier einen Videostrom laufen zu lassen und dann parallel zu sagen, irgendwie noch, was weiß ich habe so eine Warteschleife, die eine bestimmte Zeit wartet und dann zeige ich den nächsten Zwischentitel oder Untertitel, sondern ich muss das wirklich genau an bestimmten Stellen mit synchronisieren, wo ich sicherstellen kann, jetzt kommt der Titel eben wieder zu genau diesem Videoframe. Also da habe ich ganz neue Synchronisationsprobleme, die bei meinem Nicht-Multimedia-Programm nicht auftauchen. Deswegen gibt es eigene Konzepte, um mit der Zeit umzugehen. Das Ganze hängt natürlich mit der Nebenläufigkeit zusammen. Ja, und der letzte ist, der hängt mit Interaktivität zusammen. Das letzte Challenge ist aus dieser technischen Seite, aus dieser Gruppe 1, der Komplexität ist, dass wir natürlich, weil das interaktiv ist, sehr flexibel programmieren können müssen. Also wenn Sie jetzt hohe Grade der Interaktivität haben, Beispiel wäre jetzt, was weiß ich, IKEA-Küchenplaner oder sowas, eine Webanwendung, bei der Menschen eben doch sehr große Grade der Interaktivität haben, irgendwie einen Schrank auswählen können, das Palette irgendwo hin platzieren, die Farbe auswählen oder irgendwie konkrete Ausstattung. Da habe ich also eine sehr große Vielzahl von Benutzeraktionen und ich habe überhaupt keine Chance, sozusagen das irgendwie konkret im Detail vorzuplanen. Ich muss wirklich auf die Aktionen des Benutzers zu reagieren. Das heißt, das Programm sollte erstens überhaupt mal mit den Benutzeraktionen umgehen können, sollte trotzdem immer bereit sein zu reagieren, auch wenn da ein Prozess ist, der beim Andauern, Anzeigen ein bisschen dauert, wäre es gut, wenn das Programm deswegen jetzt nicht ganz lange in einen unklaren Zustand geht, sondern wieder responsive ist. Und das Programm muss natürlich dem Benutzer auch zeigen, was passiert, gerade wenn es so stark interaktiv ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer mit ereignisgetriebener interaktiver Programmierung zu tun. Das gehört nicht direkt zu Multimedia, aber Multimedia, haben wir schon gesehen, lebt eigentlich von dem Zusammenspiel mit Interaktivität. Ja, und jetzt noch eine zweite ganz große Gruppe von Challenges, die ganz unabhängig von diesen technischen Fragen ist, nämlich dieser Inhalt, der da produziert wird, der wird eben sehr oft von nicht-technischen Leuten, also von Leuten, die keine Technikspezialisten sind, produziert. Und da haben wir verschiedene Probleme. Das eine ist, also wir haben zum Beispiel Designer, die jetzt da ankommen, oder Komponisten oder sowas. Das eine ist, die haben ihre eigenen Softwarewerkzeuge, ihre eigenen Exportformate, mit denen muss man natürlich umgehen können. Ich muss also importieren können in meine Multimedia-Präsentation aus diesen anderen Werkzeugen oder auch den Workflows dort. Was auch wichtig ist und natürlich noch anspruchsvoller ist, in dem Moment, wo ich wirklich gemeinsam eine Entwicklung mache, also wo zum Beispiel die Musik eben für ein Spiel sozusagen parallel produziert wird oder die Animationen eben grafisch gestaltet werden für eine Geschäftspräsentation, dann habe ich wirklich ein ganz enges Zusammenarbeiten von Leuten, die ganz verschiedene Ausbildungen haben. Also diejenigen, die jetzt irgendwie Kunst und Multimedia machen oder Mediengestaltung haben, die haben das so ein bisschen im Studium auch, erleben sie das ja, dass das doch irgendwie zwei verschiedene Welten sind, wo die beiden Gruppen zu Hause sind. Und letztlich ist das natürlich eine ganz große Herausforderung, Werkzeuge, Arbeitsabläufe bereitzustellen, die sozusagen diese Gruppen, diese heterogenen Gruppen mit unterstützen können. Also insofern, wenn man diese zwei Gruppen von Challenges, das erste waren nochmal vier Untergruppen, das andere zwei oder zwei Unterpunkte, vier Unterpunkte und zwei Unterpunkte, wenn man die anschaut, das ist schon eine sehr, sehr komplexe Situation, insgesamt eine sehr spezielle Situation. Wenn man das Challenge 2 anschaut, nicht technische Leute, dann will man die technischen Details verstecken. Andererseits sind die technischen Details, mit denen man es zu tun hat, eben viel komplexer als in anderen Bereichen der Softwareentwicklung. Ja, und was da als Antwort darauf gemacht wurde, ist eine ganze Welt von verschiedenen Entwicklungsumgebungen. Man kann sie nochmal ganz grob sortieren. Das lohnt sich vielleicht jetzt für die letzten paar Minuten nochmal die sozusagen auch im Sinne der Klassifikation das nochmal anzuschauen. Die eine ganz große Gruppe sind APIs und Frameworks. Das heißt, ich habe im Prinzip Programmiersprachen und Baukästen dazu, in denen ich dann Programme schreiben kann, die einfach leistungsfähiger werden, dadurch, dass sie vorfabrizierte Dinge benutzen. Das heißt aber letztlich, dass ich irgendwie den Kontrollfluss schon genau beschreibe, dass ich irgendwie Arbeitsmodus, ich habe eine interaktive Entwicklungsumgebung, einen Texteditor wie beim Programmieren. Zweite große Gruppe sind deklarative Sprachen. Da habe ich schon Spezialsprachen, die wirklich für Multimedia gedacht sind. Also Beispiel wäre Smile oder sowas. Da beschreibe ich die Multimedia-Dokumente. Als Werkzeug habe ich aber immer noch vielleicht einen Texteditor vorwiegend, vielleicht so eine XML-Sprache oder auch vielleicht eine Entwicklungsumgebung, die darauf spezialisiert ist, die mir da ein bisschen hilft. Und die dritte Gruppe, das ist jetzt wieder so wie vorhin im Bild, die neigt sich sozusagen jetzt auf die Seite der nicht-technischen Leute. Die arbeitet wirklich mit einer ganz speziellen Entwicklungsumgebung, Autorenwerkzeug, bei der ich visuelle Metaphern habe, wie man es bei Flash oder Director oder so kennt. Und dort habe ich alle diese Werkzeuge wie Paletten, Zeichenwerkzeuge, Editoren für irgendwelche Eigenschaften von Objekten, kann Objekte von der Palette nehmen und irgendwelchen fallen lassen. Und das sind so die drei ganz groben Klassifikationen. Und da haben wir, wenn wir für alles Beispiele sehen, haben wir eigentlich auch schon Beispiele gesehen. Pygame ist ein Beispiel für ein Framework, Smile ist ein Beispiel für deklarative Sprachen, Flash ist ein Beispiel für ein Autorenwerkzeug. Vielleicht eins noch, weil es so irgendwie die Rede von Frameworks ist, und das benutzt man so locker, aber vorher stand irgendwie APIs oder Frameworks. Also ein Framework ist ja ein nicht ganz triviales Gebilde, und das ist der Begriff Framework alleine, den sollte man nochmal klar machen. Das ist die Definition, die ich hier habe, stammt von Telligent. Das ist eine Ausgründung von IBM mal gewesen, die inzwischen aber wieder eingestellt wurde. Das ist ein Framework, heißt da im Prinzip ein Baukasten von Softwarebausteinen, den ich verwenden kann, um spezielle Lösungen sozusagen zu bauen, insbesondere auch zu erweitern oder zu spezialisieren. Ein bisschen besser vielleicht ist das, was die Österreicher da aufgeschrieben haben, nämlich ein Anwendungsgerüst ist eine Sammlung von Klassen, die sozusagen ein Grunddesign für eine ganze Klasse von Problemen bereitstellt. Das Entscheidende ist, dass wir nicht bloß Code wiederverwenden, sondern auch Architektur und Designprinzipien dabei wiederverwenden. Ich gehe da vielleicht jetzt mal schnell drüber und mache zuerst mal dieses Beispiel hier oder diese wichtige Klassifikation. Das ist nämlich die Frage, wer ruft wen auf? Das kann man sich gar nicht gut genug klar machen. Eine Klassenbibliothek heißt, ich habe hier vorfabrizierte Teile, das sind diese grünen Blöckchen, die rufe ich auf. Ich schreibe ein großes Programm und da rufe ich die Funktion auf, da rufe ich den Algorithmus auf, verwende diese Datenstruktur. Das sind aber Dinge, die sozusagen mir helfen, meinen eigenen Programmcode noch ein bisschen einfacher zu gestalten. Ein Framework funktioniert genau andersrum. Da schreibe ich kleine Codestücke, die aufgerufen werden. Das heißt, ich bin nicht mehr der Herr sozusagen des gesamten Ablaufs, sondern ich gebe vertrauensvoll bestimmte Teile irgendwie an das System und sage, bitte ruf mich an der richtigen Stelle auf. Was man auch das Hollywood-Prinzip nennt. Also man braucht gar nicht anrufen, man wird zurückgerufen, wenn es was gibt. Und so ist das zum Beispiel beim Event-Handling immer. Dort habe ich eine Prozedur, die aufgerufen wird, wenn das Ereignis passiert. Und das ist ganz wesentlich. Also wenn man eine Unterscheidung zwischen Klassenbibliothek und Framework finden will, dann ist es, denke ich, genau dieses Hollywood-Prinzip. Ein Framework hat das Phänomen, dass sozusagen eine Programmstruktur, ein ganzes Gerüst vorgegeben ist schon. Jetzt gehe ich da noch mal kurz in die Klassifikation von den Frameworks. Also es gibt ganz grob zwei Arten von Frameworks, welche, bei denen ich wirklich eine Klassenhierarchie habe, die ich, aus der ich einzelne Spezialisierungen mir auswähle und dann zum Beispiel eine Unterklasse bilde, wo ich richtig gut programmieren können muss. Das MET++ war so ein historisches Beispiel dafür. Java Media Framework ist auch ein Beispiel dafür. Da setzt man natürlich voraus, dass derjenige, der das macht, wirklich ein erfahrener Programmierer ist. Eine einfachere Form von einem Framework ist das sogenannte datengetriebene Framework, wo ich jetzt nicht über Klassen und Unterklassen und die ganze Objekthierarchie was verstehen muss, sondern wo ich im Prinzip Objekte einfach bloß zusammenbaue. Ich instanziere die und verbinde die miteinander. Was deutlich leichter zu lernen ist, deutlich weniger flexibel ist. Ich kann keine neuen Unterklassen bilden, aber natürlich für viele Zwecke reicht. Und auch leichter für Autorensysteme sozusagen zu unterstützen ist, wo ich dann so einen Stil haben kann, wo ich einfach aus einer Palette irgendwie Dinge auf eine Zeichenfläche tue und die miteinander verbinde zum Beispiel. Dafür ist ein Data-Driven Framework deutlich besser geeignet. Es sind jetzt in dem Foliensatz noch ein paar andere Folien drin, die eigentlich aber mehr so Beispiele sind. Ich denke, die machen jetzt keinen entscheidenden Unterschied mehr. Vor allem kommen die Themen an anderer Stelle auch noch. Also mir war ganz wichtig, nochmal zu verstehen, sozusagen, was ist denn überhaupt der Anwendungsbereich? Was nehmen wir uns vor? Interaktivitätsgrade, die Abdeckung der Medien. Und was sind denn so ganz grundlegend die Herausforderungen und die Lösungen, die es dafür gibt? Ich denke, jetzt müsste man von der Vorlesung her einen ganz guten Überblick jetzt mal am Anfang haben, sowohl einen historischen, terminologischen, also auch ein paar Beispiele kennen. Und jetzt ist natürlich auch Zeit, mehr in die Details zu gehen. Darum werde ich jetzt in der Folge eben die einzelnen Medien wirklich anschauen und dort zum Beispiel in den nächsten Vorlesungen sagen, was bedeutet das denn jetzt wirklich, wenn ich Programme schreibe, die mit Bildern umgehen. Ja, und dann entsprechend eben Sounds und Animationen und so über den Lauf der Vorlesung. Ja, danke schön für heute.